auf Spurensuche nach Natürlichkeit. Beiträge rund um die innere und äußere Natur von Bastian Barucker.
Herzlich willkommen. Am 4. Dezember 2024 hat der Berliner Gesprächskreis der Nachdenkseiten zu einer Podiumsdiskussion mit dem Titel »Corona – das große Versagen« eingeladen. Es ging um die Fragen, wie konnte das geschehen und wie kann so etwas künftig verhindert werden? Als Gesprächsgäste eingeladen waren der Arzt und Buchautor Dr. Erich Freisleben, der unter anderem viele Patienten mit Impfschäden untersucht hat, und ich, in meiner Rolle als freier Journalist und Publizist. Moderiert wurde der Abend, der in lockerer Atmosphäre stattfand und sehr gut besucht war, von Gabriele Gysi. Folgend hören Sie die einstündige Podiumsdiskussion im Rudolf-Steiner-Haus in Berlin-Dahlem.
Wie kam es zu dieser Vergiftung des gesellschaftlichen Lebens? Welche Vorstellungen oder Antworten haben Sie gefunden?
Also erstmal, ich wollte auch nochmal Danke sagen und schönen guten Abend. Es gibt auf jeden Fall einen Teil meiner Vita, der es nicht gesagt wurde, der mehr mit dem zu tun hat, worum es heute hier geht. Also ich schreibe ja über Corona seit 4 Jahren und habe einen Blog und Leute interviewt. Das ist sehr relevant dazu, würde ich sagen. Wie es zur Vergiftung kam, ja, ich denke, der wichtigste Punkt dabei ist Angsterzeugung. Also ein sozusagen uraltes Herrschaftsinstrument, was darauf basiert, die Leute in einen Zustand zu bringen, in dem sie nicht mehr abwägen, in dem sie nicht mehr nachdenken, nicht mehr vergleichen, nicht mehr Schlüsse ziehen können. Was auch gewollt ist und auch biologisch gut zu erklären ist, weil unter Angst bestimmte Teile des Gehirns gekapert werden, um dann schnell und ad hoc reagieren zu müssen. Und dazu kommen natürlich Isolierung, Druck, Ausgrenzung, Aggression, Wut, soziale Einsamkeit. Das sind alles Faktoren, die Menschen nicht zu Gutmütigkeit bringen, sondern eher zu den Verhaltensweisen, die man vielleicht als vergiftet zusammenfassen könnte. Und wie kam es dazu? Jetzt, da müsste man jetzt natürlich nicht zu viel mutmaßen, aber dass Angst bewusst erzeugt wurde, ist mittlerweile belegt. Ich weiß immer nicht, aber das Vorwissen ist wahrscheinlich sehr hoch hier. Also das ist ein offizielles Vorhaben gewesen, eine Schockstarre zu generieren in der Bevölkerung. Somit ist die Frage geklärt, wie kam es dazu? Es war gewollt. Und das ist kein rein deutsches Phänomen, sondern wir wissen jetzt mittlerweile, dass es weltweit Verhaltenswissenschaftler gibt und Bereiche, die Regierungen darin beraten, wie Verhalten verändert werden kann, erzwungen oder bewirkt werden kann. Und dazu zählt die Angsterzeugung. Und die traf natürlich nicht auf eine total entspannte, wohl ausgeglichene Gesellschaft, um mal den Fokus von den anderen wegzunehmen, sondern auf eine Gesellschaft, die sowieso alles hergab, um darauf auch so zu reagieren, wie reagiert wurde. Halt mich mal kurz und vielleicht können wir das noch später ausführen.
Ja, was würden Sie in dem Zusammenhang als besonders ansehen?
Schon vorher oder schon eine ganze Zeit vorher Tendenzen gespürt, eine Gesellschaft, die ich aus der meiner Sicht als Arzt oder Mediziner auch nicht nachvollziehen konnte oder die sozusagen auffällig waren. Und das Ganze ging schon vor Jahren los, dass man bestimmte Menschen quasi so hinstellte, als seien die Schwurbler, wie das jetzt auch dieser Begriff, der war vorher schon mal aufgefallen. Und was mir als erstes auffiel in der ersten Zeit, also jetzt auch im Jahr 2020, dass meine Zeitung, die ich bis dahin für einigermaßen objektiv gehalten hatte, plötzlich berichtete, es gebe ja hier eine auf der einen Seite Schwurbler, Esoteriker und Verschwörungstheoretiker und auf der anderen Seite gibt es die Wissenschaft, und diese erste Gruppe sei sozusagen die Klammer dieser ersten Gruppe sei die Wissenschaftsfeindlichkeit. Ja, da habe ich gemerkt, wie kann man sowas sagen? Es hat mich so aufgebracht, weil das einfach so abstrus ist und so gemein eigentlich die Menschen gegeneinander aufhetzt. Und dann habe ich mich mit einem Journalisten dieser Zeitung ein Disput gehabt und habe aber nach kurzer Zeit diese Zeitung, die ich 30 Jahre lang gelesen hatte, gecancelt. Und habe also, das war für mich der Startschuss. Und als ich das nachvollzogen habe, ging das einfach immer weiter zurück. Auch zum Beispiel die Homöopathie-Debatten oder die Debatte um die Masernimpfung. Da war aus fachlicher Sicht vieles merkwürdig. Ja, die Masernimpfung beispielsweise, fast 94% der Kinder waren geimpft. Also es gab gar keinen Grund, da so ein Theater drum zu machen. Das war schon auffällig. Davor die Homöopathie-Debatte. Ja, es gäbe ja, das sei reine Unwissenschaftlichkeit, und es gäbe hier eine wissenschaftliche Medizin, die dem gegenüber, ja, die sich wehren muss vor diesen bösen Angriffen. Also es wurde eigentlich eine Welt gezeichnet, die völlig verkehrt da war. Und das fand ich in dieser ersten Zeit im Jahre 2020 ganz stark ausgeprägt. Und für mich als Arzt, als jemand, der auch auf einer Infektionsabteilung gearbeitet war, war das völliger Irrsinn, was da auch erzählt wurde. Also das war als Mediziner nicht nachzuvollziehen. Ja, das komme ich vielleicht noch im Einzelnen darauf, aber da war für mich schon ganz klar, hier wird irgendein falsches Spiel gespielt. Es hat mich wach gemacht, und ich habe dann vielleicht noch mal als kleine Episode, als das Infektionsschutzgesetz verhandelt wurde im Bundestag, da hatte ich eine Adressenliste von allen Bundestagsabgeordneten in die Hand bekommen, habe die angeschrieben und habe also meine Argumente gesagt, weshalb man das so nicht machen kann, diese Inzidenzen so festzulegen und so weiter. Und da hat sich keine Partei außer der AfD gemeldet. Ja, das war wirklich erschütternd. Die wollten mich gerne eingemeinden, das wollte ich aber auch nicht. Ja, aber es war erstaunlich, dass alle die Menschen, die man eigentlich die als die Aufgeklärteren ansehen würde und die, sagen wir mal, ja, vernunftbetonten Menschen, dass die nicht reagiert haben.
Ja, ist ja auch eine merkwürdige Form von Desinteresse am Zusammenleben. Also da lebt man dann sozusagen eingeschlossen und unaufmerksam gegenüber dem, was einen umgibt. Das ist schon, und dann muss man schon anrechnen der AfD, dass sie sich dafür eben interessiert hat, egal mal aus welchen Gründen. Denn dass da was nicht stimmen kann, das hat eigentlich, war dann nicht mehr zu übersehen. Für mich zum Beispiel regen immer Sachen auf wie Verschwörungstheorie. Das ist ein Widerspruch in sich. Also es gibt Verschwörungen und es gibt Theorien. Leider gibt es keine Verschwörungstheorie. Die könnte man vielleicht mal brauchen, um Verschwörungen ein bisschen zu enttarnen. Und außerdem ist es so, Verschwörung ist ein Zusammenschluss von Menschen mit einem Ziel, und Netzwerken ist Zusammenschluss von Menschen mit einem Ziel. Und das eine ist positiv und das andere ist negativ. Also ich finde, die Philosophen sollten mal eine Verschwörungstheorie entwickeln, statt umgekehrt. Aber jetzt möchte ich fragen, was war denn für dich, Bastian, der Auslöser, dem Ganzen so kritisch gegenüberzutreten?
Also ich war schon vor Corona kritisch gegenüber Machthabenden und Herrschenden. Das war jetzt nichts Neues. Aber als es dann so offensichtlich wurde und mein eigenes Leben oder mein Leib in Gefahr war und das meiner Familie, also zu der Zeit war meine Frau schwanger, und es hätte für uns bedeutet, dass im Falle der Falle wir unser Kind hätten in einem Krankenhaus zur Welt bringen müssen, ohne mich sozusagen für eine Weile. Und das Polizeigesetz in Mecklenburg-Vorpommern auch ermöglicht, dass Polizisten eindringen auf Verdacht. Und ich war in einem Bundesland, wo noch nicht mal Berliner oder Brandenburger sein durften. Da war mir klar, das kann jetzt nichts mehr viel mit Infektionsschutz zu tun haben, wenn Leute an der Bundesinnengrenze mit Maschinengewehren stehen, um ein Virus zu bekämpfen. Nun war ich schon glücklich, dass ich schon vor Jahrzehnten gecheckt habe, dass Geburten nicht im Krankenhaus stattfinden sollten, jedenfalls nur zu 1-3%. Deswegen war das kein Problem. Wir waren nämlich zu Hause mit einer Hebamme, die auch wusste, was los ist.
Aber da wusste ich dann, okay, was ist los? Ich hatte viel Zeit. Ich habe meine Arbeit niedergelegt in der Zeit, weil ich ja eigentlich was Wichtigeres zu tun hatte, nämlich ein Kind begrüßen. Und so habe ich jeden Tag stundenlang gerade die internationale Literatur durchforstet und merkte einfach, dass die wirklich angesehenen Leute was anderes erzählen als die Star-Virologen unseres Landes. Und da war mir klar, das kann nicht sein. Und da, ich fand einfach nur, dass es wichtig wäre, dass mehrere Leute gehört werden. Hatte noch gar keine eigene Meinung dazu. Und es brauchte eigentlich jetzt, keine Ahnung, vielleicht 3-4 Wochen, um die Basics zu verstehen, warum es eine Täuschung ist. Also man braucht jetzt nicht viel Wissen, um Anzahl der Tests durch positive Tests zu teilen. Das kann man sozusagen mit 12 wahrscheinlich oder mit 13 oder vorher schon. Also wenn man die gewissen Schlüsse hatte und sich nicht hat von Bildern und totalen Zahlen halt aus der Ruhe bringen lassen, dann konnte man immer gut nachlesen. Die Abstrichzahlen meines Bundeslandes, ich bin Vorstand eines Kindergartens, der sollte geschlossen werden, habe ich gesagt, hier, ich sehe die Abstrichzahlen, immer 4% bei den Kindern in dem Alter, hier ist also nichts los, sehe keinen Grund, dass wir schließen, müssen Sie mir mal darlegen. Genau, und als es dann aber nicht endete und es, vielleicht ging es Ihnen auch so, es gab jede Woche die nächste Veröffentlichung, die klar machen musste, jetzt ist alles vorbei. Also jetzt haben wir den Skandal, jetzt ist alles vorbei. Jetzt kommt Ioannidis, jetzt ist alles vorbei. Jetzt wissen wir die Intensivbetten, das war alles gefaked, jetzt ist es vorbei. Oder 2% waren nur Corona-Patienten auf Intensivstation, na jetzt ist es vorbei. Und als das dann das 24. Mal war, war dann klar, dass es auf keinen Fall mehr in irgendeiner Form von Wissenschaft oder Informationen geht. Und vielleicht nochmal zum Punkt Wissenschaft. Ganz wichtig ist, die Verhaltenswissenschaftler im Hintergrund wussten, dass es genau 2 Gruppen gibt, denen die Menschen vertrauen. Das sind Wissenschaftler und Lehrer. Wem vertrauen sie nicht? Politikern. Also es gibt einfach Erhebungen dazu. Es gibt ja Leute im Hintergrund, die sich fragen, wie kriege ich das verkauft? Ne, weil niemand würde das mitmachen. Wir brauchen also Wissenschaftler vorne. Deswegen folgen sie der Wissenschaft. Wenn man einfach wusste, die Leute vertrauen Wissenschaftlern. Wir sind so groß geworden. Und wenn man dann sozusagen die paar Zahlen hatte, die klar machen, es kann nicht richtig sein, dann wurde es offensichtlicher, dass der vermeintliche Wissenschaftler Schwachsinn erzählt, wenn man sich einfach nur traut, ihm nicht per se zu glauben, weil er ein Wissenschaftler ist. Und die Politiker wussten, dass ihnen nicht getraut wird, also mussten sie jemanden vorschieben. Und das genau belegen eigentlich die RKI-Protokolle. Also wir brauchen eine Instanz vorne auf der Bühne, also Herr Wieler, der symbolisiert die Wissenschaft und dahinter sagt aber die Politik, also wir machen das Risiko hoch, wir machen es noch nicht runter, der Genesungsstatus wird verkürzt, wir wollen alle impfen, wir wollen auch die Kinder impfen und die Wissenschaft muss das irgendwie verkaufen, weil dann die Leute es glauben. Und das habe ich relativ früh erkannt.
Ja. Das ist sehr gut und ich finde auch ausgesprochen gut beschrieben. Und die Frage ist natürlich immer, wie kann man sein eigenes Gehirn schulen, damit man etwas so wahrnimmt? An der Stelle möchte ich ein Wort fürs Schauspiel einlegen, weil das ist jetzt mein Beruf. Es ist die Kunst der Beobachtung, die er trainiert hat und ohne gesellschaftliche Amnesie. Er hat sich etwas gemerkt und das können wir machen. Wir können nicht alles verifizieren, was da auf einen zukommt. Und dass wir so vertrauensselig sind Ärzten gegenüber, hat ja auch einen Grund, weil wir sind in Not manchmal, wenn man krank ist. Und dann hilft einem jemand und dieser jemand ist ein Arzt und wenn man ihm nicht vertrauen kann, kann er einem nicht helfen. Wie soll man sich nun zurechtfinden zwischen dem, was man glauben muss, glauben möchte und nicht glauben kann, wenn so viele Ärzte geglaubt haben? Und warum haben die geglaubt?
Ja, das ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Warum haben die Kollegen, das habe ich mich auch immer gefragt, warum waren die denn so vertrauensselig? Es ist ja ganz klar, das ist eine völlig neue Technik gewesen, diese Impfung. Diese Impfung, normalerweise dauert das 10 Jahre, sowas zu entwickeln. Und wenn man dann Gentechnologie dazu nimmt, und das ist sozusagen eine Manipulation in der Zelle, die da passiert. Das ist ja sowas Außergewöhnliches, was wir bisher noch nie hatten. Und da hätten wir doch wahnsinnig aufpassen müssen. Wir hätten also unheimliche Vergleichsuntersuchungen machen, Schritt für Schritt ganz langsam vorgehen und auch jeweils überprüfen, was auch im Blut passiert, was passiert denn da eigentlich, ja? Sowas widerspricht sämtlichen medizinischen Standards, ja? Das war für mich völlig unverständlich. Und ich habe selber aber schon eine Erklärung dafür. Die Erklärung liegt eigentlich darin, dass auch das Denken der Ärzte in den letzten 30 Jahren massiv verändert worden ist. Wenn man, und der Patient denkt eigentlich noch, naja, der hat ja doch den Hippokratischen Eid geschworen. Ja, hat er, also schwören tut man es nicht, aber man hatte das als Leitschnur schon gehabt, ja. Und der sagt ja, ich darf in allererster Linie nicht schaden. Das ist ja das Allerwichtigste, ja. Und dann soll ich helfen auch. Und dieses Bild, was unter den Menschen noch lebt und was man auch dem Arzt vielleicht als Vertrauen entgegenbringt, das ist mit der Zeit, hat sich das verändert. Das hat sich auch in der Medizin verändert. Und zwar in Richtung eines, also es ist nicht richtig, was ich mit dem Patienten jetzt ausmache, vor allen Dingen, was auch der Patient will, sondern es ist eigentlich, die wissenschaftlichen Standards sind das Entscheidende. Ja, es ist die sogenannte evidenzbasierte Medizin, die so um die Jahrtausendwende eingeführt wurde. Da war anfangs noch gemeint, man solle also den wissenschaftlichen Standard haben, den besten wissenschaftlichen Standard, den besten Erfahrungsstandard und den besten und die Präferenzen der Patienten. Und das sollte man unter einen Hut bringen und daraus eigentlich den besten Weg als Leitlinie sehen oder als Leitplanke vielleicht sehen. Und daraus ist geworden, dass eigentlich nur die Studien als objektiv gehalten. Und da kommt dieser Begriff, ein neuer Begriff von Wahrheit rein, nämlich anscheinend gibt es eine tatsächliche Objektivität. Ja? Und die steht einer Subjektivität gegenüber. Und die Subjektivität ist abgewertet, die gilt nichts, auch was der Patient subjektiv meint, der kann ja so viel irren. Was die Patienten da erlebt haben, ist ja alles nicht standardisiert. Standardisiert sind eigentlich nur noch die Studien und die Tests. Und damit kann man vom Menschen auch nur Einzelaspekte seines biologischen Funktionierens erfassen, aber nicht den ganzen Menschen und schon gar nicht die ganzen Zusammenhänge, die Komplexität, die Wechselwirkung, all diese Dinge sind damit nicht in Erfahrung gebracht. Und das ist quasi etwas, was sich in diesen 30 Jahren verfestigt hat, auch in der Ausbildung. Und inzwischen ist es so, dass mein Sohn ist auch Arzt, ja, wenn ich ihm was erzähle, dann sagt er, wo ist denn da die Evidenz? Ja, und die Evidenz heißt Studienlage, ja, und alles andere gilt nicht. Und wenn ich die Studienlage, wenn ich der Studienlage entsprechend arbeite, dann habe ich alles richtig gemacht. Glaubt man, als moderner Arzt. Und das ist eine völlige Umkehr des Verhältnisses und das haben die Patienten noch gar nicht mitbekommen, dass das so, oder sie haben es teilweise mitbekommen, aber nicht in diesem Maße. Und das hat sich geändert und dieser Begriff Follow the Science ist ein hochtoxischer Begriff. Weil Wissenschaft ist immer in Bewegung, muss sich immer wieder neu erfinden, muss sich immer wieder den falschen ihren eigenen Irrtümern stellen. Und wenn man Follow the Science sagt, dann teilt man ein, hier ist das Wissenschaftliche und da ist das Unwissenschaftliche. Und das ist das, was das Denken in den letzten Jahrzehnten auch in der Gesellschaft also verändert hat und was die Medizin auch sehr zum Nachteil verändert hat.
Das stimmt. Und nicht nur die Medizin. Also die Statistik ist ja heute wie eine kleine Wunderwaffe. Und man fragt sich, wie Königin Victoria Großbritannien regieren konnte ohne Statistik. Das ist, und es gibt ja Statistiker, die sagen, glaube nur die Statistik, die du selbst gefälscht hast. Weil ich glaube selbstverständlich auch so gut wie gar nicht daran, weil es nichts aussagt über das Leben. Und es gibt für die Medizin doch dieses wunderbare Buch von Neil Postman, wo er beschreibt, dass mit den Geräten eine Gerätemedizin entsteht, in der die Diagnose eigentlich nicht mehr von den Ärzten gemacht wird und sich damit auch gar nicht mehr ganzheitlich beziehen kann. Und jeder kann auch in seinem Leben beim Besuch des Hausarztes, die sitzen ja oft und gucken nur noch in den Computer. Wie ist die letzte Studie? Und dann kriegst du irgendwelche Tabletten verschrieben. Früher wurde man anständig abgehorcht und so. Das kommt heute selten vor. Ist ja egal, wie man selber ist. Hauptsache, die Studie stimmt. Da verschwindet dann der Mensch natürlich aus dem Blickwinkel. Ja, wie kann es nun gelingen? Ja, und es gibt natürlich auch zum Beispiel der Michael Mayen schreibt ja den gleichen Prozess für die Universität, also für die Gesellschaftswissenschaften. Ich kann den gleichen Prozess für die Kunst beschreiben, in der die Szene immer mehr verschwindet, in der die persönliche Wahrnehmung und Beobachtung ihren Sinn verliert gegenüber der Zahl. Was sagen Sie zu den Zahlen? Oder du, ich habe mich immer noch nicht geeinigt, wa?
Ich habe ein halbes Jahr Statistik studiert. Also ich finde jetzt Zahlen generell nicht schlecht, weil ich finde, die Zahlen haben mir in der Corona-Zeit geholfen, entspannt zu bleiben. Also wenn ich aufs Intensivbettenregister geguckt habe, habe ich gesehen, sind immer alle gleich belegt. Ich würde jetzt Statistiken oder wenigstens mal Zahlenerhebungen nicht per se in irgendeiner Form nicht haben wollen, weil ohne die Bilder, sondern nur mit den Zahlen war eigentlich alles relativ entspannt. Also jedenfalls, welche Zahlen man so liest.
Ja, weil du sie gelesen hast, richtig.
Genau, vielleicht nochmal zu den Studien. Ich finde, das ist jetzt ein zweischneidiges Schwert, weil wir könnten jetzt ein paar Studien, man kann mit Studien auch argumentieren. Wir können jetzt mal, Sie haben ja die Impfstoffe erwähnt, wir könnten jetzt die Zulassungsstudie für die Impfstoffe für einzelne mal herausheben und mit dem Arzt besprechen, wie er denn darauf kommt, dass diese Studie sagt, dass ich mich damit impfen lassen sollte. Also man kann schon mit Studien und Evidenz argumentieren, wenn man halt Interessenkonflikte und Studienart dabei berücksichtigt. Wir wollten ja auch über die Impfung sprechen und da war für mich immer die Frage, wie kann eigentlich mit der Studie, die da vorliegt, die ja eigentlich 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollte, allein das wäre für mich Grund genug gewesen zu sagen, naja, Sie wissen ja selber nicht, was die Rohdaten sind, was wollen Sie von mir? Wäre für mich Grund genug gewesen, ja, dann traue ich dem erstmal nicht. Deswegen, also ich finde evidenzbasiert ganz gut. Natürlich müsste man sich immer fragen, wer macht die Studie und zu welchem Vorteil ist sie oder welche Interessenkonflikte stehen dahinter? Aber gerade bei der Impfung war die Zulassungsstudie für Comirnaty so aussagekräftig, dass man sagen konnte, das Zeug nehme ich nicht, weil da kein Benefit zu sehen ist. Also ich habe, wenn wir jetzt gerade beim Thema Impfung sein dürfen oder bleiben, ich würde mal gerne eine Sache für Artikel, die ich für die Berliner Zeitung geschrieben habe, habe ich recherchiert. Und ich sage Ihnen mal ganz kurz, was die EMA am 21. Dezember, also 2020, also kurz bevor alles losging, und das ist der Bewertungsbericht der Europäischen Arzneimittelagentur für Comirnaty, also EMA, ne, ist wahrscheinlich allen bekannt, die EMA lässt den Impfstoff nicht zu, das dachte ich immer, es macht die Europäische Kommission auf Empfehlung der EMA. Die Europäische Kommission könnte den Impfstoff zulassen, ohne dass die EMA den empfiehlt. Die EMA könnte sagen, der ist scheiße, und die EU-Kommission sagt, den lassen wir trotzdem zu. Das würde gehen. Und was hat jetzt die EMA gesagt, als sie bewertet hat, was da vor ihnen zu sehen ist? Die sagen, es ist wahrscheinlich, und jetzt stellen Sie sich mal vor, das hätte der Arzt gesagt oder das hätten wir im ARD gehört, es ist wahrscheinlich, dass der Impfstoff auch vor schweren Covid-19-Erkrankungen schützt. Wahrscheinlich. Es ist nicht gesichert. Obwohl diese Ereignisse in der Studie selten auftraten und eine statistisch sichere Schlussfolgerung nicht gezogen werden kann. So. Also, der Impfstoff schützt vor schweren Verläufen. Das konnte die EMA nicht sehen, aber die EMA ist das Gremium gewesen. Es ist derzeit nicht bekannt, weiter Zitat, ob der Impfstoff vor asymptomatischen Infektionen schützt oder welche Auswirkungen er auf die Virusübertragung hat. So. Also nichts mit schützt dich und andere. Die Dauer des Schutzes ist nicht bekannt. Und genau das steht auch in den RKI-Protokollen in der Zeit. Die waren da sehr ehrlich miteinander. Gesagt, ja, wir wissen nichts eigentlich. Wir wissen eigentlich nichts über diesen Impfstoff. Und vielleicht sollte man zu der Studie noch sagen, dass sozusagen in beiden Gruppen insgesamt genauso viele Menschen gestorben sind. Und es wäre doch zu erwarten, wenn dann ein wahnsinnig halsbringender Stoff verabreicht wird, dass wir das irgendwie in der Gesamtsterblichkeit sehen, weil er müsste ja Leben retten, während er hoffentlich nicht viele zerstört
Oder was natürlich hier sein könnte, ist, wenn die Nebenwirkungen so massiv sind, dass halt gleichzeitig viele an den Nebenwirkungen sterben, dass man insgesamt keinen Benefit mehr erkennt, was wiederum in den Zulassungsstudien, die ja 75 Jahre unter Verschluss bleiben sollten, schon zu sehen war, dass sozusagen eine schwere Nebenwirkung auch auf 800 Impfdosen dort drin stand, wenn man es denn lesen wollte, sozusagen. Deswegen, wenn jetzt gesagt wird, oh, jetzt haben wir irgendwie mal so Sicherheitssignale, die jetzt im Nachhinein vom PAI vielleicht erkannt werden oder auch nicht, je nachdem, was die da nachgucken, stimmt das so auch nicht. Das wusste also die EMA, also die Zulassungsbehörden und die Pharmabranche, die es zulassen wollte, wussten das, was da drin steht. Und so hätte man auch mit einem Arzt diskutieren können von Anfang an, wenn er diese Daten überhaupt gehabt hätte. Und die hat er ja nicht gehabt. Deswegen ist es überhaupt schwierig als Arzt, finde ich dann jedenfalls, ich bin kein Arzt, aber ich glaube mir das trotzdem, ich finde es schwierig, eine Empfehlung auszusprechen für ein Produkt, wo ich nicht weiß, wie der Hersteller zu den Aussagen kommt, die er tätigt, beziehungsweise der Hersteller hat ganz wenig versprochen, die Politik hat versprochen. Und meine Meinung ist, dass Pfizer zum Beispiel gelernt hat, oder BioNTech in dem Fall, weil Pfizer hat ja Milliarden bereits bezahlt für illegale Werbung. Das sind ja unfassbare Mengen in den letzten Jahrzehnten. Und was ist natürlich cleverer? Lass uns doch nicht die Heilsversprechen machen. Lass doch die Politik die Versprechen machen. Die können ja nicht belangt werden, ne? Und Sie haben auch vielleicht gemerkt, die Politiker haben niemals, es gab nur ein, zwei Fälle, da haben sie für ein Produkt geworben. Das fällt dann unter das Heilmittelwerbegesetz, wenn ich ein konkretes Produkt benenne. Aber es ging immer, die Impfung ist sicher und wirksam. Und damit ist es kein Produkt. Aber sozusagen, es war jetzt clever, nicht die Pfizer-Angestellten nach vorne zu holen, sondern die Politik hat was versprochen, was wahrscheinlich, wenn es ein Angestellter gewesen wäre, eine illegale oder täuschende Werbung gewesen wäre, für die Pfizer schon weiß, wie viele Milliarden sie da schon für bezahlt haben. Also das war jetzt noch vielleicht ein Coup dieses Mal, weil ja zum Beispiel die Beauftragte für Qualität bei Pfizer, die hat gesagt, Zitat, wir fliegen ein Schiff, das wir gerade bauen. Damit ist die Impfung gemeint. Und jetzt stellen Sie sich vor, wenn ein Arzt, wenn er Sie impfen möchte, diese Aussage tätigt. Also was ich jetzt mache, ist, das ähnelt, wenn wir ein Schiff bauen würden, ein Flugzeug, und während wir es bauen, steigen wir ein und fliegen los. Es würde sozusagen, ich denke, wenige Patienten hätten da Lust drauf. Und eigentlich liegt da jetzt der Punkt, dass also wie viel von diesen Informationen, die vielleicht zu bekommen gewesen wären, sind eigentlich bei Ärzten, Wissenschaftlern gelandet. Ja, also dass so ein Teil zu Evidenz basiert. Sehr schön.
Wie viel sind gelandet?
Ja, also ich kann das jetzt nur für mich sagen. Nicht? Für mich ist es so, dass ganz am Anfang gab es ja, ich habe das Arzneimitteltelegramm gelesen, da gab es durchaus kritische Stimmen, die gesagt haben, wir müssen aber sehr vorsichtig daran gehen und das ist eine große Verantwortung, die hier drin da steht und so weiter. Und es gibt auch, und die Frage, ob das wirklich eine sterile Immunität gibt, also dann eine Herdenimmunität auch bilden könnte, das können wir ja überhaupt noch gar nicht sagen. Also das war ganz am Anfang tatsächlich so. Ich muss leider sagen, dass das der einzige wirklich kritische Artikel war, den ich da gelesen habe. Danach wurde einfach nicht mehr darüber gesprochen. Oder so gut wie nicht mehr darüber gesprochen. Und es gab schon einige, gerade der Clemens Arwey, ein Biologe, der hat ja doch sehr viel auch an Informationen weitergebracht, aber das kriegte man nur, wenn man auch auf dieser Spur war, das dann zu lesen. Das war nicht in der offiziellen Medizin, gab es dieses Thema so nicht. Und ich stand ja selber auch vor der Frage, ob ich impfe oder nicht. Ja, also ich habe eine große Praxis damals gehabt, Doppelpraxis, fast 2800 Patienten mit zwei Ärzten im Kiez, im Wedding. Also ein sehr, sagen wir mal, persönliches Verhältnis auch zu den Patienten und ich wollte denen natürlich auch nicht schaden. Auf der anderen Seite waren die so durch die Medien so sehr getriggert, die haben sich selber isoliert über Wochen und wollten endlich raus und hatten das Gefühl, mit dieser Impfung komme ich hier raus, ja. Und für mich war anfangs auch die Frage, ich konnte das selber nicht einschätzen. Für mich war völlig klar, dass man jüngeren Menschen oder Menschen mit einer intakten Immunität hätte ich das nie angeboten. Ich habe es auch nie aktiv angeboten. Aber ich wusste nicht, ob es zum Beispiel Menschen, die eine schlechtere Immunität haben, die weit über, es ist ja nicht altersmäßig, es gibt ja auch alte Leute, die eine sehr gute Immunität haben, aber es gibt auch viele, bei denen das nachgelassen hat, Das heißt, ich habe ja auch nicht die Verantwortung, ich kann sagen, machen Sie das oder machen Sie das nicht. Aber was ich versucht habe, mich in dieser schwierigen Situation, habe ich sehr deutlich vor den Patienten, die sich impfen lassen wollten, immer wieder all diese Dinge, die ich wusste, gesagt. Ich habe sie auch schriftlich niedergelegt, sodass jeder sich selber entscheiden konnte. Aber es waren nicht sehr viele, die daraufhin gesagt haben, nee, ich lasse lieber die Finger davon. Diese Suggestion, die tagtäglich auf die Menschen eingetrichtert wurde, und auch diese Einsamkeit, dieser Rückzug, dieses Isoliertsein, dieses aus dem sozialen Leben herausfallen, war so quälend, dass viele Menschen, die vielleicht sonst auch eher skeptisch waren oder kritisch waren, eben dann doch Ja gesagt haben oder sie auch haben wollten oder eingefordert haben. Und ich kann vielleicht kurz noch sagen, ich habe also 150 Ältere über 60 geimpft. Und als es zu der zweiten Impfung kam, da habe ich eben auch schon über Informationen, die man aus anderen Kreisen, nicht aus der Medizin bekam, mitbekommen, dass es starke Hinweise auf Gerinnungsstörungen gibt. Und ich habe dann Blut abgenommen bei denen, die also einmal geimpft wurden. Und habe dann allerdings nach der zweiten Impfung, hatte ich auch erst die Auswertung, dann stellte sich heraus, dass 30% völlig immens auffallende Dedimere-Werte hatten, also Werte, die für einen Gerinnungsprozess, unterschwelligen Gerinnungsprozess zumindest sprechen oder sogar vielleicht für eine Thrombose. Das war gar nicht so zu sehen. Aber die Menschen hatten das erkennbar nicht, diese Nebenwirkungen. Und richtig wach wurde ich, als der erste Patient, das war im Mai, ein 62 Jahre alter Patient, der Gott sei Dank nicht von mir geimpft wurde, aber das hätte auch sein können. Der war mit AstraZeneca geimpft worden, kam aus dem Krankenhaus, hat er Thrombosen überall im Körper gehabt und wurde mit einem gerinnungshemmenden Mittel entlassen, kam dann zu mir, bekam Kopfschmerzen immer stärker. Ich habe ihn zweimal zum CT geschickt, war nicht zu sehen. Kurzum, er ist an einer Sinusvenenthrombose innerhalb von wenigen Tagen gestorben. Und da kam das erste Mal, wurde deutlich für mich, dass man, als er das erste Mal im Krankenhaus war, und er ist ja richtig von Fachärzten untersucht worden, die hätten sich eigentlich fragen müssen, verdammt nochmal, wie kriegt ein Mensch in allen Arterien und Venen Gerinnungsstörungen? Das ist doch unüblich. Ja, sowas, man hat eine Lungenembolie, aber doch nicht in allen inneren Gefäßen. Und das im Zusammenhang mit der Impfung, das wurde offensichtlich nicht genannt, auch im Entlassungsbericht nicht genannt. Es wurde unter der Decke gehalten. Und hätte man das bisschen Wissen schon gehabt, dass nämlich die Impfung genau die gleichen Nebenwirkungen machen kann wie die Infektion, die schweren Fälle der Infektion, wo es nämlich zu ganz starken autoimmunen Reaktionen im Gefäßsystem und unter den Erythrozyten kam, den Thrombozyten kam. Wenn wir das mit Cortison behandelt hätten, hätte der Mann überlebt. Aber es wurde nicht weder bei der Infektion geforscht, es sollten ja anfangs auch keine Obduktionen gemacht werden. Ja. Das war sogar von der WHO nicht gewünscht, muss man sich mal vorstellen. Ja.
Unglaublich. Ne?
Da gab es den Püschel in Hamburg, hat sich da drüber hinweggesetzt und hat das gemacht, weil das ganz, weil wir haben die ersten, ich habe die ersten AIDS-Patienten gehabt auf meiner Station. Es war selbstverständlich, dass wir jedes Mal in die Pathologie gelaufen sind, um zu verstehen, was ist da eigentlich los. Ja, es war völlig untypisch, wie man damit umgegangen ist. Und das kann ich mal sagen, was die letzten Worte dieses Patienten, der da gestorben ist. Hatte eine Phobie vor MRTs, deshalb haben wir es nicht gemacht gehabt. Aber ein CT kam dann also in die Charité, bekam dort mit Narkose ein MRT. Da hat man es gesehen, hat ihn operiert, dann ist er gestorben. Ich habe keinen Arztbrief davon gekriegt. Wir haben mehrfach, auch die Witwe haben sich darum kümmert. Es wurde einfach, man hat gemerkt, dieses Thema darf nicht angesprochen werden. Ja, und das war unglaublich. Das habe ich in der Folgezeit immer wieder erlebt. Für mich war die Impfung dann einfach gestorben. Ich habe gesagt, lassen Sie sich woanders impfen. Nicht mehr bei mir. Ich habe zu viel gesehen. Kommt nicht in Frage. Ja.
Bastian, Sie möchten was sagen?
Ach so, ja, die letzten Worte des Patienten waren, sag allen, hat er zu seiner Ehefrau gesagt, sag allen, sie sollen sich nicht impfen lassen. Ja.
Vielleicht darf ich dazu was ergänzen, und zwar in den RKI-Protokollen ist Folgendes zu lesen. Ich zitieren kann ich jetzt nicht, weil ich jetzt das nicht hier vorhabe, aber in den RKI-Protokollen liest man, dass im RKI bekannt war, dass die AstraZeneca-Impfung eine 20-fach erhöhte Inzidenz für Sinusvenenthrombose hervorruft. Und kurze Zeit später ließen sich einige hochrangige Politiker medienwirksam mit AstraZeneca, so sagten sie, impfen. Also das muss man sich vorstellen, dass sozusagen intern, ich weiß natürlich nicht, ob Sie es wissen oder nicht, aber eine 20-fach erhöhte Inzidenz für Sinusvenenthrombose war bekannt bei diesem Impfstoff. Also ausreichend Informationen, um zu sagen, der muss sofort weg. Und danach haben sich Leute medienwirksam, hochrangige Politiker damit impfen lassen, um eventuell zu suggerieren, er ist sicher, er ist toll, lassen Sie sich impfen, wissen wir natürlich nicht. Aber es ist ein eklatanter Widerspruch, der da draus entsteht. Warum eigentlich? Warum so sehr in der Medienwelt und in der Presse sich so impfen lassen mit dem genau diesem Impfstoff? Wie soll ich das beantworten können?
Das kann man nicht beantworten, aber es ist im Grunde auch egal. Es ist fahrlässig bis zum Anschlag und natürlich unmöglich. Vielleicht können Sie uns noch ein bisschen erklären, was im Körper mit diesen Spike-Proteinen geschieht?
Also ich muss sagen, erstmal, wenn man hinter eine Tür guckt bei dieser Sache, hinter jede Tür, hinter die man guckt, sieht es viel, viel schlimmer aus, als man sich anfangs. Hinter jeder Tür sieht es sehr viel schlimmer aus, als man sich das anfangs gedacht hat, das muss ich so sagen, ja. Es war auch ein langsamer Erkenntnisprozess. Es gibt zwei große Bereiche. Das erste sind die sogenannten Spikopathien. Dieser Begriff ist ja aber erst seit einem Jahr vielleicht sozusagen auch in die Öffentlichkeit gekommen, ja. Die Tatsache, dass diese Spikes ganz bestimmte Wirkungen haben. Und das Besondere eigentlich an dieser Sache ist, dass es ein Strauß ist von etwa 10 Störungen, die im Körper auftreten können, häufig in der Kombination, manchmal aber auch scheinbar einzeln oder das eine mehr und das andere weniger. Und das, was sie machen, das sind zum Beispiel ganz starke Entzündungsreaktionen und auch Dauerentzündungsreaktionen. Das heißt, eine akute Entzündung ist normal, das ist eine normale körperliche Reaktion. Gerade wenn ein Fremdkörper oder sowas in Kontakt kommt, dann muss diese Entzündungsreaktion kommen. Aber eine Dauerentzündungsreaktion ist immer unnatürlich und auch schädlich. Das ist zum Beispiel eine ganz wichtige Sache. Dann gibt es und das zeigt sich vor allen Dingen stark in dieser Mastzellaktivierung. Also vielleicht gibt es einige, die haben eine Histaminintoleranz, die kennen vielleicht das Thema Histamin. Aber in dem Fall war das so, dass Histamin und andere Zytokine, das sind eben auch diese Entzündungsstoffe, in immenser Höhe da waren. Und das ist etwas, was man überhaupt als Arzt normalerweise nicht untersucht. Ja. Und erst wenn man auf diese Spur gekommen ist, dann untersucht man das. Dann gibt es die Störung an den Nerven, ganz starke Nervenentzündung dabei und Nervenfunktionsstörungen. Dann gibt es diese starken Durchblutungsstörungen, die damit zusammenhängen, dass diese Spikes eine Affinität haben zu den kleinsten Gefäßen, also zu dem Endothel und das, was die Gefäße auskleidet, und die Antikörper darauf gehen und quasi Narben machen und die Durchblutung verhindern. Ja, dann gibt es Autoimmunreaktionen, auch der Thrombozyten, die also den Blutfluss verschlechtern. Dann gibt es ganz spezielle Antikörper, agonistische Antikörper, habe ich in meinem ganzen Medizinerleben da vorher nie Kontakt mit gehabt. Das ist eine absolute Seltenheit. Die haben die Impfgeschädigten zu 80%. Ja, es gibt also Dann gibt es Immunstörungen. Das war Gott sei Dank also etwas, was mir relativ früh aufgefallen ist. Ich war, sagen wir mal, so frei und habe auf Kassenkosten bei meinen Kassenpatienten das komplette Immunsystem untersuchen lassen. Und nach einiger Zeit waren mir Dinge aufgefallen. Ich habe das Labor gebeten, mir einfach mal eine Aufstellung zu machen. Und ich hatte zum Schluss 300 Untersuchungen, weil ich 300 Impfgeschädigte behandelt habe. Die hatten alle den gleichen Defekt. Ja. Und das ist nirgends beschrieben worden. Hat kein Arzt erzählt, ist in keiner medizinischen Gazette beschrieben worden. Inzwischen wissen wir, dass je häufiger man impft, dass die Blutantikörper, die IgG-Antikörper, die anzeigen, dass ich mich schon mal auseinandergesetzt habe mit einem Erreger und wenn der dann wiederkommt, dann bin ich bereit, sofort wieder Antikörper hochzufahren. Die werden durch die Impfung quasi so verändert, dass der Mensch tolerant wird gegenüber. Das heißt, der erkennt den Erreger nicht mehr. Ja, es sind also ganz gravierende Vorgänge und es gibt eine ganze Reihe, da kann man also stundenlang drüber reden. Aber das sind so wichtige Dinge, die dort aufgefallen sind. Und die Patienten hatten Symptome, die die Kollegen das verständlicherweise nicht verstehen konnten. Die haben gesagt, ich bin so müde, ich kann nicht mehr. Ja? Also Mitochondriopathie ist das Stichwort dazu. Also die Mitochondrien, die Kraftwerke der Zellen, arbeiten nicht mehr richtig. Die haben gesagt, ich bin noch Sportler, aber wenn ich jetzt in die Küche gehe, ist mir das schon zu viel. So, dann habe ich plötzliche Nervenschmerzen. Die sind mal hier, die sind mal da, die verschwinden wieder. Dann habe ich Kopfschmerzen, dann ist mir ständig schwindelig. Und all diese Symptome waren für die Ärzte nicht nachvollziehbar, weil sie diese einzelnen pathologischen Zusammenhänge nicht kannten, auch die ersten schon nicht kommuniziert wurden auch. Und sie haben gesagt, ja, das ist doch psychisch, der hat doch hier irgendwie, die sind überfordert, haben zu viel gearbeitet im Job, verstehe ich und so weiter. Gehen Sie mal nach Hause, beruhigen sich. Das heißt, sie haben es nicht verstanden. Und das Fatale ist auch, das, was ich normalerweise als Screening mache, die Blutsenkung, die roten Blutkörperchen bestimmen, ja, vielleicht die und so Differentialblutbild noch mal ein bisschen genauer, die Leberwerte, es war alles normal. Das ist das Fatale. Man kriegt das und ich wusste zum Schluss, wenn jemand mir drei Worte erzählt hatte und habe 3-4 Laborwerte gemacht, dann wusste ich, dass der eine Impfnebenwirkung hat. Das wussten aber nicht mal 1% der Kollegen. Ja, es ist wirklich unwahrscheinlich, wie dort Wissenschaft lahmgelegt worden ist. Richtig systematisch nicht. Es ist nicht geforscht worden. Es ist keine Begleitforschung gemacht worden. Keine begleitenden Blutuntersuchungen gemacht worden. Es sind die ganzen Beobachtungen, die Diagnosen, die jetzt in der kassenärztlichen Medizin aufgepoppt sind, hätte das Paul-Ehrlich-Institut mit einbeziehen müssen in ihre Risikoforschung. Das haben sie bis heute nicht gemacht. Ja, es ist ein absoluter Nebel geschaffen worden. Ja, so, dass man in diesem Nebel alles behaupten kann, was man will. Zum Beispiel, ganz wichtig, Post-Covid. Ja, Post-Covid, alles Post-Covid. Ja, die armen Leute haben Post-Covid, du musst dich nochmal impfen lassen, sonst kriegst du Post-Covid. Ja, ich habe das relativ schnell, gerade die Post-Covid-Fälle, die ich hatte, waren am Anfang bei der Wuhan-Variante. Da habe ich tatsächlich 4 gehabt. Ja, aber ich habe 55 Impfnebenwirkungen gehabt in der gleichen Zeit. Das heißt, für mich ist völlig klar, diese 2-3 Millionen oder wie wir haben, Post-Covid-Fälle sind zu 95% oder 90% Impfnebenwirkungen.
Ja, natürlich.
Also da finde ich es noch wichtig zu erwähnen, dass sozusagen Herr Lauterbach ja 150 Millionen für die Forschung von Long- oder Post-Covid locker gemacht hat und selber auf der Pressekonferenz gesagt hat, es spielt dann keine Rolle, was die Ursache ist. Also nur, dass wir hier nicht, wir diskutieren nicht im luftleeren Raum, sondern es sind Aussagen, die von den Verantwortlichen gemacht wurden. Herr Lauterbach interessiert es nicht, was die Ursache für diesen Symptomkatalog ist. Und jetzt könnte man stringent schlussfolgern, es macht auch Sinn, dass es ihn nicht interessiert.
Weil wenn man Verhalten an Vorteil, an einer Vorteilserwägung misst, ist der Vorteil auf jeden Fall gegeben, es nicht wissen zu wollen. Und das zählt natürlich für die Ärzte, die hier durchgeimpft haben, genauso. Also ich bin ein Fan von Verständnis und ich würde verstehen, wenn ein Arzt, der durchgeimpft, Kinder geimpft hat, dass der offensichtlicherweise keinen Vorteil hat, wenn er sich jetzt hinsetzt und sagt, ich gehe der Sache auf den Grund. Es würde erstmal nur Nachteile für ihn mit sich bringen. Deshalb so verhaltenspsychologisch macht es Sinn, da einfach nicht hingucken zu wollen.
Ja, das ist natürlich einfach Tatsache und Menschen wollen leben und möglichst mit Vorteilen natürlich. Aber wir sind ja an einem bestimmten Punkt angelangt. Sie haben sozusagen die Krankheitsgeschichte erzählt und auch die Krankheitsgeschichte der Impfung. Hier wurde besonders beschrieben, auch durch die RKI-Protokolle, die ihr veröffentlicht habt, ist als Nachweis, wie diese, auf welche, ja, man muss schon sagen, skrupellose Weise diese Pandemie durchgepeitscht wurde. Und
die Maßnahmen wurden durchgepeitscht.
Ja, die Maßnahmen wurden durchgepeitscht für die Pandemie, ganz richtig. Und ich erinnere mich zum Beispiel noch an ein kleines Interview mit Frau Melinda Gates, in der sie sagte, Frau Merkel ist wirklich sehr klug. Sie stellt immer die richtigen Fragen. Also auch diese Politik ist offensichtlich gelenkt worden. Und dazu muss man natürlich Antworten finden. Wer lenkt sowas, wie und warum, abgesehen vom Verdienst, welche Mechanismen treten da noch in Kraft?
Ja, das ist eine große Frage, aber vielleicht mal, um zu Frau Merkel zu kommen. Also Frau Merkel hat selber gesagt, egal wie was die Datenlage oder die Evidenz ist, es gibt Entscheidungen, die müssen politisch getroffen werden. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier irgendwie groß mutmaßen müssen. Alles, was hier besprochen wird, ist aufgeschrieben und ausgesagt. Es kann auch auf Pressekonferenzen gesagt werden. Also es ist sogar möglich, die Absurdität auszusprechen, weil sie keine Konsequenzen nach sich zieht. Ja? In den RKI-Protokollen steht, Zitat, politischer Entschluss ist schon längst gefasst, wir müssen so viele Menschen so schnell wie möglich impfen. Das kann nicht medizinisch sinnvoll sein, weil ja eine Impfentscheidung individuell ist. Das ist also völlig, da brauchen wir gar nicht weiter diskutieren. Und da stehen auch andere Sachen drin, ich hoffe, Sie haben das gelesen. Also Herr Spahn wünscht sich die Impfung, wir brauchen eine Impfung für Kinder, obwohl es noch nicht mal eine Zulassung gibt. Wir wollen aber vor Schulbeginn alle durchimpfen. Also ne, darüber habe ich Artikel geschrieben. Es steht überall drin, dass die Politik sich was wünscht. Ne? Deswegen, es waren nicht die Maßnahmen, die Kinder, nicht die Corona hat die Kinder kaputt gemacht, sondern es war immer die Pandemiepolitik. Darum bitte ich, das konkret zu machen. Und jetzt gerade entfacht ja wieder ein Streit. Herr Drosten meldet sich zurück. Was habe ich denn falsch gemacht? Oh, keine Ahnung. Im Februar 2020 in den RKI-Protokollen kommt ein Mensch aus China zurück und sagt, ja, Kinder sind nicht gefährdet, weniger als bei Influenza. Wir können entspannt sein. Das setzte sich sofort. Trotzdem hat er bei allem mitgemacht. Das will er jetzt natürlich nicht wissen. Aber jetzt mal zu der Frage. Ich habe mal einen Artikel geschrieben, da ging es darum, als es begann. Und in den nationalen Pandemieplänen für Deutschland, die sind aus 2017, sind diese verpflichtenden Maßnahmen, so wie Sie jetzt erlebt haben, nicht vorgesehen. Ja, also Lockdowns, Ausgangssperren sind dort nicht vorgesehen, Absagen von Großveranstaltungen schon. Und was dann alles geschah, war experimentell und neu. Und die WHO war am Anfang auch noch dagegen. Sie hat gesagt, guck mal, was die in China machen, das kann doch nicht sein. Wo soll das enden? Und dann gab es aber einen Berater, der war in China, gibt es auch eine Pressekonferenz zu, das ist auf Februar 2020. Und der war plötzlich total begeistert. Der sagt so, ja, guck, wie effektiv die das hier machen, das ist ja Wahnsinn. Ich habe die Zitate jetzt nicht alle von ihm da, aber er war begeistert und schlussendlich sagte er, wenn ich Covid hätte, dann würde ich hier in China sein wollen damit. Und er sendete diese Botschaft aus, so läuft, das ist das Modell, was wir brauchen. Und in RKI-Protokollen liest man da auch, dass die anfangen zu schwimmen, weil dafür gibt es überhaupt gar keine Evidenz. Also erstmal Evidenz, aber für die Maßnahmen, die dann kamen, gab es keine solide Grundlage, dass das was bringen wird. Das war sozusagen ein Experiment am menschlichen Körper, Und das wussten auch die Beteiligten, weil es sozusagen nicht konkurrent mit den Pandemieplänen war, die es ja eigentlich gab für diese Fälle. Ist auch nicht so, oh, es war alles so neu. Man hatte sich ja vorbereitet auf sowas. Das ist ja nicht neu, dass es ein Atemwegsvirus gibt, was vielleicht gefährlich sein könnte. Und dann kamen diese Maßnahmen. Wer jetzt den Schlüssel umgelegt hat, ne, von Herrn Drosten, das ist eine milde Erkrankung, ich hoffe, Sie erinnern sich, ja, die kriegen die meisten gar nicht mit, Bundespressekonferenz. Und kurze Zeit später, oh mein Gott, das weiß ich nicht. Ne? Aber auf jeden Fall hat ein WHO-Berater, das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, relativ früh gesagt, das ist ganz toll, dieses chinesische Modell. Und dann waren auch kurze Zeit später, fast zeitgleich, gab es sozusagen in unseren Hinterzimmern, also damals noch mit Herrn Spahn und mit dem Zuständigen für die Gesundheitssicherheit, mit dem Doppelnamen, den ich immer vergesse, die redeten plötzlich auch von Ausgangssperren. Und das kam dann beim RKI an und die schwammen dann, weil die nicht wussten, was das jetzt werden soll. Das kannten sie nicht. Das kann man da auch nachlesen. Und dann rollte sich dieses, also Lockstep im Gleichschritt, rollte diese Art des Umgangs, dieser totalitäre, autoritäre, evidenzbefreite, menschenfeindliche, völlig absurde, pandemiepolitische Wahnsinn über die Welt. Nur ganz wenige scherten aus und die bekamen auch Ärger, weil wahrscheinlich, ich mutmaße jetzt, wahrscheinlich wie bei der Impfung, musste man die Kontrollgruppe klein halten oder vernichten. Denn warum wurde die Zulassungsstudie von Comirnaty entblindet, ganz kurz nachdem das Zeug sozusagen in den Markt kam? Naja, man hat den Leuten angeboten, ihr könnt es jetzt nehmen, natürlich haben es alle genommen, aber ein zweiter Punkt wäre, man hätte eine Kontrollgruppe über ein paar Jahre gehabt und hätte man irgendwann mal geguckt, was ist denn mit Sinusvenenthrombose in der Kontrollgruppe
zum Beispiel? Wir haben ja eine Kontrollgruppe, Weißrussland.
Ja, aber haben wir da sinnvolle Daten?
Ja, da müsste man mal fragen. Ja. Vielleicht würden sie sie uns geben.
Aber bei den Maßnahmen,
wenn wir so tun, als gäbe es es nicht.
Bei den Maßnahmen hatten wir halt zum Glück Schweden wenigstens als Kontrollgruppe und das hat auf jeden Fall mal geholfen zu verstehen, dass Corona-Tote insgesamt oder Krankenhausbelegung oder Atemwegserkrankungsinzidenz, wir reden mal nicht von testpositiven Zahlen, weil das, was soll uns das bringen, haben nichts mit Maßnahmen zu tun. Und das sagt auch der Evaluationsbericht der Bundesregierung, den Sie vielleicht gelesen haben, der schönste Satz da drin, Inzidenz und Maßnahmenstärke stehen in keinem Verhältnis. Und da stand auch schönerweise drin, Herr Streeck hat sich vielleicht auch gefreut dabei, ich weiß nicht, wie er zu Masken steht, aber da steht auch drin, es gibt für Masken überhaupt gar keine Evidenz außerhalb im Labor. Aber, steht auch noch drin, sie haben eine gute Wirkung, sie signalisieren nämlich, dass Gefahr droht. Und da steht es auch ganz offen drin, da steht drin, sie hat was Verbreitung von Atemwegserregern angeht, in der Bevölkerung keine Wirksamkeit gezeigt, aber die Leute merken, wir sind in einer Gefahrensituation. Man könnte sagen, das war vielleicht auch die gewollte Wirkung der Maske.
Ganz sicher, denn die Masken wurden ja im Bild weltweit verbreitet und auch zu Schönheitsobjekten stilisiert. In anderen Situationen sind sie verboten. Es ist schon wahr, es war ein ungeheurer Druck, der da entfaltet wurde. Und ja, jeder ist natürlich froh, dass das vorbei ist, weil es das menschliche Leben zerstört. Aber es ist natürlich richtig, was rechts und links gesagt wird. Ich denke, es ist selbstverständlich auch. Es darf in dem Sinn nicht vorbei sein, dass man es vergisst und dass man nicht dass man sich nicht watt mit dieser Art des verhaltensforschungsbasierten Behandelns der übrigen Mitmenschen sich entziehen muss, beziehungsweise sein Verhalten lernen muss, um mit diesem Druck fertig zu werden. Also, ich meine, Bernie ist bekannt und seit den 20er Jahren spielt die Werbung eine große Rolle. Aber wie raffiniert sie eingesetzt wird, ist schon erstaunlich. Und dann ist die Frage, welche Möglichkeiten gibt es, sich zur Wehr zu setzen? Nun gut, man kann allgemein sagen, ich muss mich informieren. Aber wie und wann und welche Mittel gäbe es und welche Mittel der sogenannten Aufarbeitung sind unbedingt gefordert oder müssen immer und immer wieder ja benannt und dann irgendwann auch hoffentlich umgesetzt werden. Was meinen Sie?
Ja, also ich plädiere ganz stark dafür, dass man der Wahrheit noch weiter auf, also medizinisch und wissenschaftlich auf den Grund geht. Das betrifft vor allen Dingen, also was ich mir wünschen würde, dass man einfach eine Gruppe von zum Beispiel Post-Covid-Patienten untersucht. Man kann heute technisch mit Massenspektrographie feststellen, ob derjenige, also die Spikes, das muss man erstmal sagen, vielleicht das ist ein Riesenunding. Uns wurde ja erzählt, die Spikes sind innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen aus dem Körper draußen und haben wir nur noch die Antikörper. Pustekuchen stimmt überhaupt nicht. Und ich habe selber bei meinen Patienten nach anderthalb Jahren noch die Spikes im Gewebe und im Blut feststellen lassen. Ja. Und das können nur ganz bestimmte, in Deutschland kenne ich nur einen einzigen Pathologen, der diese Färbung nutzt, wirklich, zu dem man schicken kann. Und in Österreich kannte ich einen und da habe ich das dann auch hingeschickt. Und die Laborwerte, das war erst 22 im Frühjahr bekannt, dass man die Spikes auch nachweisen kann. Man kann sie heute in Blutzellen, im Urin, also in den Stammzellen, man kann im Sperma hat man sie gefunden, man hat sie in Muttermilch gefunden und überall. Ist unglaublich. Alles Dinge, die von Anfang an nie gestimmt haben. Kurzum, es geht darum, jetzt wirklich diese Dinge auf eine echte wissenschaftliche Basis zu stellen. Das heißt, da muss untersucht werden. Und ich bin ziemlich sicher, wenn man mal 1000 Post-Covid-Leute untersucht hat, dann wird man feststellen, wie viel von denen wirklich tatsächlich, was kann man auch dann feststellen, Spikes haben von der Impfung oder von der Infektion her. Und ich kann sagen, die allermeisten sicher von der Impfung. Und das ist eine Zeitbombe, die im Körper lebt. Die kriegt man teilweise nicht mehr raus. Ja, das ist grausig, das, was sich damit verbindet. Und wir erfahren immer wieder neue Dinge, auch als mögliche Langzeitwirkung. Das heißt, Corona ist medizinisch oder die Impfung ist medizinisch noch lange nicht gegessen. Und das große Problem ist, ich finde auch, oder sagen wir mal so, ich habe die Sorge, wenn wir jetzt nur diese politische Seite sehen und die gesellschaftliche Seite, ja, da sagen die einen, ach na gut, jetzt wissen wir ein bisschen mehr, machen wir das nächste Mal anders oder so. Man spielt das runter, ja. Ich glaube, wir brauchen den Schock, dass wir tatsächlich wissen, was da eigentlich passiert ist. Ja. Und das wäre meine Meinung, weil ich kann dazu noch was ergänzen. Ich hatte im Jahr 2020 ein Buch rausgegeben, das mit dem Titel Medizin ohne Moral. Und ich hatte gemeint, gut, mir war immer klar, was die Pharmaindustrie da macht und hilft den Menschen auf die Dauer, jedenfalls in diesem Maße nicht, da wird das Geld falsch rausgeschmissen, steht da alles drin. Dann dachte ich anfangs auch, ja, mRNA ist der neue Trick jetzt der Pharmaindustrie, damit wollen sie jetzt alle Krankheiten behandeln. Deshalb haben die so gehandelt, wie man das jetzt gerade gehört hat, dass also so viel Einfluss genommen wurde. Ich muss sagen, das glaube ich heute nicht mehr. Der Einfluss ist so massiv gewesen, so weltweit massiv, in einer solch eklatanten Weise, dass da und auch die Gefährdung, die dort in Kauf genommen wurde. Bisher hat man immer mal Medikamente verordnet gekriegt und hat dann festgestellt, die haben Nebenwirkungen. Aber sowas Gravierendes wie im Zusammenhang mit den Impfungen und dieser lässige und nachlässige Umgang damit, sowas hat es bisher nicht gegeben und das ist was Neues. Und wenn wir uns das gefallen lassen würden, ja, dann können sie alles mit uns machen. Das geht nicht, ja?
Die Frage möchte ich natürlich sofort weitergeben. Welche Möglichkeiten in welchen gesellschaftlichen Formen könntest du sehen?
Ich würde gerne was noch ergänzen. Ende 2019 saß jemand von DARPA, das ist eine amerikanische Gesundheitsbehörde, auf einem Panel, so wie wir hier oben mit Herrn Fauci, und er sagte, der einzige Weg, um von der konventionellen Impfstoffforschung zur synthetischen überzuwechseln, also mRNA, wäre, wenn wir einen
plötzlichen Ausbruch eines Atemwegsvirus in China hätten und wir eine große Not hätten. Diese Disruption, heißt es, bräuchten wir diesen Schock im System, um uns auf eine neue Technologie einzulassen. Er hatte Recht behalten damit. Nur mal so. Und sozusagen die Idee der mRNA-Technik, also es gibt Dutzende mRNA-Impfstoffe, die jetzt in der Pipeline sind, und das Ziel ist eigentlich innerhalb von 100 Tagen, das ist eine CEPI-Initiative, 100-Tage-Mission, habe ich einen Artikel drüber geschrieben, von Erkennung des Erregers bis zur massenhaften Abreichung des mRNA-Präparats sollen 100 Tage reichen. Das ist die Zukunft, die sozusagen präsentiert wird. Und natürlich, wenn jetzt die mRNA-Technik an sich in Frage gestellt wird, wäre das ein Fiasko. Wir haben jetzt gerade den Bericht von einem sehr guten Untersuchungsausschuss in Amerika rauskommen. 500 Seiten ist der lang. Und der sagt natürlich, Lab Leak und Masken haben nichts gebracht. 1,5 Meter Social Distancing waren gelost. Man hätte auch 1,75. Es gibt überhaupt gar keinen Grund für 1,5 Meter. Aber woran sie festhalten, die Impfung ist so toll. Also man muss jetzt aufpassen, ob nicht die Corona-Aufarbeitung von denen designt wird, die selber viel Verantwortung getragen haben, und die wollen dann ein Narrativ retten, zum Beispiel die lebensrettende Impfstofftechnologie. Ja? Und es gibt auch in den Simulationen, in den Planspielen zu diesen Sachen, also SPARS wäre eins ganz Wichtiges, da ist die Abwicklung so einer Pandemie sozusagen beschrieben. Ja, wir lassen ein paar Köpfe rollen, ne? Wir könnten jetzt mal den Lauterbach zum Beispiel einfach mal aus dem Amt nehmen und die Leute denken, oh wow, cool, Revolution, ja, oder jetzt kommt AFK und Bhattacharya, jetzt sind wir zufrieden. Aber natürlich müsste man immer noch radikal bleiben, um zu gucken, was muss hier wirklich aufgearbeitet werden. Ja, dafür plädiere ich, also nicht auf Nebelkerzen, egal von welcher Seite, reagieren. Und dann denke ich, was ja drunter liegt, die Akzeptanz für all das waren Konformität, Gehorsam, Angsterzeugung. Ja, und es ist halt so, dass wir schon längst wissen, wie Konformität erzeugt wird, nämlich einen vermeintlichen Konsens. Ne, deswegen, wir sind uns alle einig, die Wissenschaft ist sich einig, ist eine ganz klare sozusagen Technik, um einen Konsens zu simulieren, den es nicht gibt, weil durch Konsens Leute ihre eigene Wahrnehmung abschalten. Also Ash-Konformität. Man kann Leuten sagen, 2 plus 2 ist 5. Wenn alle dazu Ja sagen, sagen sie irgendwann auch Ja. Das heißt also, weiterhin beachten, wo wird Konformität erzeugt, in welchem Thema, weil wir sind jetzt nicht nur bei Corona, diese verhaltenswissenschaftlichen Techniken werden die ganze Zeit angewandt. Also wo macht mir jemand Angst? Und zwar auf beiden Seiten. Es gibt auch Maßnahmenkritiker, die wunderbar darin sind, Angst zu erzeugen. Ja, da sind U-Boote im Blut und das und das und das. Also Angsterzeugung wird auf allen Seiten gespielt. Ja, und Konformität wird versucht zu erschaffen, Gehorsamkeit durch Strafen. So, und ich denke, dass es wichtig ist, darüber auch zu sprechen, neben dem Medizinischen, was ich super sinnvoll finde, weil das, was da drunter liegt, wird die ganze Zeit angewandt. Und ich denke, es wäre schön, Gemeinschaften, Nachbarschaften zu haben, wo wir zum Beispiel uns um unsere Angst kümmern und sagen, ey, Angst abbauen, Entspannung, Beziehungen, die mir gut tun, damit ich nicht so leicht empfänglich bin für Propaganda und Nudging und Behaviorismus. Das ist mir wichtig. Und ich denke, dass es weiterhin sinnvoll ist, tagtäglich minimal aufzuzeigen, wir sind noch da, Herr Drosten, Herr Wieler, Herr Lauterbach. Wir recherchieren weiter, wir veröffentlichen weiter und wir sagen unsere Meinung zu etwas. Das lassen wir uns nicht nehmen, damit müssen wir nicht immer richtig liegen, aber wir äußern uns einfach erstmal mit dem, was wir denken, was richtig ist, und gehen dann in Dialog mit anderen, weil ich glaube, es ist halt ein Marathon, diese Aufarbeitung, und wir haben nur ein paar Gerichtsurteile, die irgendwie eine gute Richtung zeigen, und dann kommt wieder eins, was eine Katastrophe ist. Also ich denke, es gilt irgendwie einen Langmut zu haben und sowas, wie es wir hier machen, regelmäßig zu machen und sich einfach auszutauschen miteinander.
Ja, das ist ganz sicher so. Und es gibt eben die Möglichkeit, von vielen Seiten über diese Form des Eingriffs in die Gesellschaft nachzudenken, beziehungsweise auch Lösungen zu finden, wie man sich widersetzen kann. Also ich finde zum Beispiel die Art der genauen Untersuchung, was tatsächlich im Körper passiert, und damit eine Möglichkeit des Wissens über sich selbst zu verbreiten oder über sein Verhalten etwas zu lernen, über die eigene Konformität, die eigene Angst, wie sie entsteht und wie man sich widersetzen kann. Darüber kann man auch was lernen. Es gibt zum Beispiel Humor. Das wäre auch mal eine gute Methode, weil ich ich staune zum Beispiel immer wieder, wie viel Wissen zum Beispiel hier rechts und links neben mir sitzt und ausdrücken kann und beschreiben, was passiert und wie wenig dann von den Universitäten kommt und wie Aufträge politisch vergeben werden. Also die Uni Kiel, die jetzt untersucht, wie viele Geschlechter es gibt bei uns Säugetieren. Und dann führen sich Institutionen natürlich selbst ad absurdum. Und damit wird die Aufgabe aber nicht kleiner, sondern eigentlich noch größer für uns alle, aber vor allen Dingen für die beiden Herren. Ich kann Ihnen da im Detail nicht helfen, aber ich freue mich sehr, dass es euch gibt. So, jetzt frage ich, ich glaube, wir sind irgendwie unendlich
über der Zeit.
Über der Zeit, aber ich meine, wir sind ja hier, um Ihnen zuzuhören. Und jetzt frage ich trotzdem vielleicht noch einen Satz, 2, 3, 4, auch 5, wie viel als Übergang in die Pause und die Diskussion?
Nee, ich bin ganz schlecht in Schlussworten oder so, kann ich nicht. Also ich freue mich auf Fragen und auf Dialog jetzt gleich.
Ja, das ist doch schon mal was. Und jetzt?
Ich freue mich auf die Fragen und ich glaube, wir klären ganz vieles auch in dem Dialog.